Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwediswil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Aussee.ch.
Das ist der Doppelpunkt im Gespräch mit dem Lukas Bärfuss, bekanntester und politischster Schweizer Schriftsteller von der Gegenwart. Mit ihm unterhalte ich mich über die aktuelle Situation bei uns und auf der ganzen Welt. Am Mikrofon im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski.
Met my love by the gasworks wall. Dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Drifting across the moon. Cats are prowling on their beams. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town.
Bei mir, also der Lukas Bärfuss, freue ich mich, dass du gekommen bist und sie gefunden hast. Kommst du direkt zurück, 3 Wochen in München bist du, hast dort das renommierte Literaturfestival kuratiert. Darüber werden wir aber natürlich reden. Aber zuerst natürlich meine Frage, wer bist du, Lukas?
Ja. Also jetzt bin ich einer, der ist zurückgekommen auf Zürich. Und was sich viele Fragen stellt und was sich probiert zu orientieren in einer Welt, die voll Krieg ist und voll Fog of War. Und das, was passiert, ist schmerzhaft. Und ich probiere, mich mit Menschen auszutauschen, vor allem.
Das hast du sicher gemacht.
Ja, genau.
Also über das reden wir, ja vorher schon erwähnt. Du bist aber, glaube ich, wieder einmal der einzige Schweizer Schriftsteller, der sich nach dem 7. Oktober mit einem grösseren Text, ja renommierter Stelle im Sonntagsblick, zu dieser Sache gemeldet hat, oder?
Ja, das ist auch das Thema, das ich schon lange auf dem Schreibtisch habe, seit immer eigentlich. Joa ist für jeden Europäer und für jede Europäerin Null-Koordinaten. Mhm. Und alles, was aus dem herausfolgt, hat mich prägt intellektuell und prägt mich jeden Tag und stellt mich jeden Tag vor Fragen, klar. Ja.
Genau, und heute, nach dem Massaker vom 7. Oktober, gibt es natürlich ganz eine neue Dimension, wo man das historisch vielleicht anders sogar einordnen muss als vorher. Du hast in dem Artikel im Sonntagsblick unter anderem Folgendes geschrieben, ich zitiere: Antisemitismus ist kein Randphänomen, keine extremistische Übertreibung. Er wirkt in der Mitte der Gesellschaft. Er ist Teil unserer Geschichte, Teil der politischen, religiösen Ideologien von rechts bis links. Antisemitismus kommt in allen Schichten vor, in jeder Generation, bei Gebildeten wie Ungebildeten, bei sämtlichen Geschlechtern. Hast du das schon lange gewusst, gespürt oder erst jetzt gemerkt, wie das präsent ist?
Nein, das ist etwas, was ich seit immer beschreibe. Das ist ganz offensichtlich. Es gibt eigentlich keine gesellschaftliche Gruppe, die nicht irgendwo antisemitische Ideen entwickelt. Und das ist, geht von der katholischen Kirche bis zu den Sozialisten, bis zu den Parteien. Jetzt geht es bei den Postcolonial Studies, ist es extrem schlimm. Ich habe dort auch geschrieben, dass nach Samuel Johnson der Patriotismus der letzte Zufluchtsort von einem Sauhungsig. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das kann man auch mit dem Antisemitismus sagen. Und es ist offensichtlich so, dass wenn sich Leute möglichst schnell orientieren wollen, da suchen sie einfache Antworten.
Aber warum Antisemitismus nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Shoah, nach dem Holocaust? Es gibt nur noch wenige Juden, 18'000 in der Schweiz, auch in Deutschland nicht so viel. Warum ist das so ein wichtiges Thema, wenn es eigentlich nur noch um ganz wenige Leute geht?
Ja, da gibt es ganz viele Gründe dafür. Etwas, das immer wieder funktioniert, ist, dass man aus einer Minderheit, wie du jetzt gerade beschrieben hast, eine Mehrheit konstruiert. Dass man weiss es natürlich, dass die absolute Zahl von der Jüdinnen und von der Juden jetzt in der Schweiz oder auch in Deutschland ist natürlich verschwindend klein. Und aus dem heraus muss man irgendeine Verschwörung herbeireden. Und da kommt natürlich nicht der israelische Staat und da kommt auch ein Anti-Amerikanismus dazu, weil man dort dann konstruiert, dass Juden eine besondere Bedeutung haben. Und das ist offensichtlich sehr... sehr reizvoll, wenn man nicht weiterdenken will. Ja? Wenn man Ambivalenzen nicht zulässt, in seinem eigenen Denken, da ist, ist Antisemitismus einfach immer zu vorderste Schublade.
Aber das hat mich vor allem schockiert nach dem 7. Oktober, nachdem eben 1200 Israelis, Juden und Jüdinnen ermordet, aber auch entführt worden sind an 240 zu. Am nächsten Tag hat es geheissen, der Antisemitismus steigt. Also nachdem das Schlimme passiert ist, soll der Antisemitismus steigen? Das habe ich nicht in den Kopf gebracht.
Nein, das bekommt man nicht in den Kopf. Das ist so. Und es gibt ganz viele Sachen, die man wirklich nicht in den Kopf bekommt. Und das ist genau das, was so viele Leute verrückt macht. Und zwar im doppelten Sinn. Verrückt, wütig und von Sinnen. Und Krieg macht kaputt. Krieg macht Leute kaputt, macht Städte kaputt, macht Länder kaputt, aber macht eben auch Ideen kaputt. Und das ist etwas, was wir jetzt gesehen haben. Es gehen auch ganz viele Reputationen in Brüche und die Leute sagen die schlimmsten Sachen, die sie sich müssen dafür verantworten müssen. Und das ist, glaube ich, auch richtig.
Du hast unter anderem dann auch geschrieben, in einer Demokratie bedeutet der Angriff auf eine Minderheit ein Angriff auf alle. Der Kampf gegen Antisemitismus ist deshalb die erste Aufgabe des Staates. Nimmt der Staat das wahr bei uns?
Ja, nicht genügend, offenbar. Also wenn ich jetzt das umhöre, auch unter meinen jüdischen Freunden, höre ich Sachen wie, zum ersten Mal in ihrem Leben fühlen sie sich nicht sicher in diesem Land. Und zwar wirklich nicht. Also nicht vorher hat es irgendwie eine Bedrohung gegeben, eine diffuse Bedrohung immer. Das habe ich auch immer gehört. Aber jetzt ist sie nicht mehr diffus, jetzt ist sie konkret. Und wenn ich mit den Meldestellen telefoniere, sind Zahlen, einfach die absoluten Zahlen sind erschreckend. Und nein, ich würde mir natürlich viel mehr einen viel härteren Hang wünschen. Jetzt beim Durchsetzen von unseren Gesetzen. Aber man muss auch sagen, auch in diesem Artikel habe ich geschrieben, dass halt in der Schweiz die Gesetze auch nicht so gut. Und jetzt gibt es Antirassismusgesetze, kommen die Jüdinnen und Juden nicht mal vor. Und die Ausstattung von der Antirassismuskommission ist, was habe ich geschrieben? 200'000 Stutz im Jahr? Das ist natürlich nichts. Und ich habe das Gefühl, wir müssen sich dort schon mal ein bisschen am Riemen reissen.
Also die Mehrheit von einer Kommission im Nationalrat hat sich dagegen gestellt. Beispielsweise der Beitrag zum Schutz der jüdischen Gemeinden von 2,5 auf 5 Millionen zu erhöhen, obwohl die Gefahr laut allen Experten wirklich gewachsen ist. Du hast aber Folgendes noch geschrieben, das hat mich also besonders interessant gefunden. Die Angegriffenen, Israel wie die Ukraine, kämpfen gegen Aggressoren, die sie auslöschen wollen. Aus ihrer exterminatorischen Absicht haben weder Putin noch die Hamas je einen Hehl gemacht. Geglaubt haben ihnen wenige. Also du tust das wirklich parallel stellen, was jetzt passiert in der Ukraine und in Israel, das ist, glaube ich, den meisten bei uns gar nicht so richtig bewusst.
Also es sind zwei Demokratien, die angegriffen werden von faschistischen Regimen. Und Hamas hat immer gesagt, was sie will. Und das ist nie mehr Juden.
Nein, und sie wollen nicht nur einen, was soll ich sagen, nicht nur einen arabischen Staat, sie wollen einen islamischen Staat,
genau,
wo die meisten Palästinenser eigentlich, genau, auch nicht wollen. Also das Vorbild ist IS oder Iran.
So etwas. Und das haben sie publiziert, und oder Putin hat es publiziert. Übrigens, ich erinnere mich an Sommer 21, wo er in den deutschen Tageszeitungen hat seine geschichtliche Vision dargelegt hat. Hat man ihm auch nicht wirklich geglaubt.
Er hat gesagt, Klima, die Ukraine muss ausgelöscht werden.
Genau.
Das sind alles Neonazis, wir, genau, werden das ukrainische Volk auslöschen.
Ja, und wir finden dort schon seit langem natürlich Bruchlinien, oder? Weil das Argument, das immer kommt, ist, ja, darf man Israel nicht kritisieren. Zuerst mal muss man sagen, dass die Israelis selber im letzten Sommer zu 100'000 auf die Straße sind, für die eigene Regierung zu kritisieren.
Also Demokratie und, in Bestform, kann man sagen.
In absoluter Bestform. Eine Zivilgesellschaft, die in allen Bereichen voll debattiert. Und die vor allem auch demonstrieren, ohne dass irgendeine Polizeigewalt gegen sie vorgeht. Nicht so wie in Südafrika unter der Apartheid. Da wäre nämlich die Armee gekommen und hat einfach reingeschossen. Das passiert nicht in Israel. Und das andere ist, dass die Tendenz, die man hier jetzt sieht, mit dem Existenzrecht aberkennen, das ist eigentlich immer die Gretchenfrage gewesen, oder? Du kannst wirklich alle fragen, hey, deine Kritik schön und gut, aber akzeptierst das Existenzrecht sowohl von der Ukraine wie von Israel? Und dort hört einfach für mich jede Diskussion auf.
Aber ist uns das eigentlich bewusst, ist das der Mehrheit von den Leuten in unserem Land bewusst, dass das eigentlich ein Angriff ist auf das, für das wir stehen, für Demokratie, Meinungsvielfalt, Grenzen müssen beachtet werden?
Viel zu wenig. Viel zu wenig.
Dass es uns eben auch betrifft, da. Nicht nur in der Ukraine stattfindet oder jetzt in Gaza. Weil das Ganze, wenn das dort einen Erfolg hat, sowohl in der Ukraine wie auch in Gaza, dann ist ganz klar, werden die Kräfte ermutigt, das an anderen Orten weiterzumachen.
Du und ich, wir haben den Kalten Krieg erlebt. Und das war eine systemische Auseinandersetzung. Und eine systemische Auseinandersetzung bedeutet, dass es eine Unvereinbarkeit hat gegeben zwischen diesen Systemen. Entweder das eine oder das andere. Und das, was im Extremfall möglich ist, ist eine waffenstarrende Koexistenz. Und nein, das ist viel zu wenig Leute bewusst, dass es in Israel um unsere Existenz geht und in der Ukraine um unsere Existenz, selbstverständlich. Und man kann nicht müde werden, daran, das immer wieder zu wiederholen. Und vor allem müssen das die Leitlinien sein von unserer Politik.
Und wir müssen schauen, wie die Diskussion in unserem Land stattfindet, in welchen Lagen was gesagt wird. Aber darüber will ich mehr mit dir noch reden. Was ist der zweite Titel? Am Anfang haben wir gehört «Dirty Old Town» von The Bogue. Was ist der zweite Titel?
Also «Dirty Old Town» ist natürlich wegen mir Sean McGowan, der ist gestorben, vorgestern, glaube ich, und wo einfach eine Figur war von meiner Jugend. Und jetzt kommt ein Stück von Bela Bartok aus den Romanian Dances, interpretiert von Gwendoline Mason. Und ja, mit ihr eine Konzertreise gemacht, Oktober, November.
Also, hören wir uns doch das an und dann erzähl mal etwas über deine Konzertreise.
Das ist
das
andere Stück,
das
er
genommen hat,
glaube ich. Aber schon Romanian Dance.
Okay, ja, aber es gibt eben viele. Ja, genau. Bartok, der hat ja viel solche Dances gemacht.
Wunderschöne Musik.
Gut, also erzähl etwas über die Konzertreise.
Wir hatten Premiere am 1. November im Gare du Nord in Basel. Und es war das Origin Ensemble unter der Leitung von Gwendoline Mason. Ein Streicher Sextett, glaube ich. Und dazu Susie Evans an der Klarinette, die Klezmer spielt, zusammen mit der Silvia Charanco. Und der Miklos am Zimbalon. Und es ist phänomenal gewesen.
Und was hast du gemacht?
Ja, ich habe performt, ich habe gesungen und ich habe
gesungen.
Du
kannst singen?
Ja, wir müssen es hören, für das also, beurteilen.
Ein Multitalent, ja, ist gut. Okay, also, und das ist gut gewesen. Und wo sind wir überall gewesen?
Es heisst der Journeys-Projekt und es ist eine Reise von Budapest nach Minsk, nach Odessa, nach Konstanza, Istanbul, Sarajevo, Budapest. Das ist der geografische Raum. Und dort haben wir mich so musikalisch erkundet und literarisch. Und ich habe Texte geschrieben dazu. Und schön äußerlich sind wir in Basel, Zürich, Bern im Casino gewesen. Es war phänomenal gewesen. Und in Thun und in Liechtenstein und in Baden. Und nächsten Frühling sind wir auch noch etwas unterwegs. Ja.
Grossartig. Also, du bist überhaupt, also, wenn man das kann sagen, bist unglaublich aktiv. Hast noch grosse Projekte für den ersten Sommer, nämlich das Welttheater.
Oh ja.
Okay, also. Bleiben wir aber jetzt noch ein bisschen beim Thema. Du schreibst eben die linken Antisemiten und die sagen, die Juden haben ein weltumspannendes Netz. Und das Ganze wird mit dieser postkolonialen Theorie unterfüttern. Kannst du ein bisschen erklären, um was es da geht?
Oh, wie lange haben wir Zeit? Das ist kompliziert. Ja. Aber es ist so. In den Postcolonial Studies gibt es eine Strömung, das sind nicht alle, die Israel als koloniales Projekt anschauen. Und weil es ein koloniales, ein weisses, koloniales, europäisches Projekt soll sein, hat der Staat Israel im Endeffekt keine Existenzberechtigung. Und das ist etwas, was eigentlich auf dem Tisch liegt seit langer Zeit. Das sehen wir, das können wir lesen. Da gibt es Bücher, die weit besprochen wurden, die das so formulieren. Es gibt Leute, die das vertreten. Und hinter diesen Leuten versammeln sich, glaube ich, ganz viele Mitläufer, weil Post-Colonial Studies etwas waren, die vorgegeben versprochen haben, zu orientieren. Eine neue Perspektive in der Geschichte, nicht mehr Europa zentriert, nicht mehr von oben gegen unten, sondern von unten gegen oben. Das
okay.
Ist es, glaube ich. Und darum ist von unten gegen oben, darum kann man eine Hamas, eine terrorfaschistische Organisation, aus Widerstand von unten gegen oben in ein Narrativ hineinbringen. Und das gibt es schon lange, die Idee. Und jetzt ist sie voll da, voll in Blüte mit den schlimmsten Sachen. In Berlin hat es gerade an der UdK.
Kunstakademie.
Genau. Und das ist wirklich etwas, wo ich auch schon lange darüber geschrieben habe und lang auch noch in die republikanische Toleranz hineingenommen, ganz viel von dem. Weil das braucht es auch. Seit dem 7. Oktober ist meine Toleranz leider erschöpft.
Eben, es gibt ja dann, also so ein bisschen neben dem, eben, wo man gesagt hat, postkolonial, die Critical Race Theory, die Weissen, die eben Kolonisten sind.
Ja, aber das ist noch mal etwas anderes.
Aber gleich, aber es geht in die gleiche Richtung.
Nein, das ist noch etwas anderes.
Tu mir das sagen.
Ja, weil Critical Race Studies hat etwas zu tun mit dem US-amerikanischen Diskurs. Und die Übernahme von Diskursen in eine andere Kultur sind immer problematisch, weil die Wörter einfach auf das Mal nicht das Gleiche bedeuten. Whiteness in den USA hat eine Bedeutung, was in Europa nicht haben kann. In Europa sind 6 Millionen Weisse industriell ermordet worden. Mhm. Und die Vernichtungs- und Unterdrückungsgeschichten müssen jeweils unterschiedlich behandelt werden. Was aber das übergeordnete Thema ist, und darum hast du gleich recht, ist die Frage nach dem Universalismus.
Mhm.
Ist der Immanuel Kant mit der Idee, dass es ethische Werte gibt, die verbindlich sind für alle Menschen, ist das noch gültig? Weil auf dieser Idee baut unser Staat auf und baut Demokratie auf. Und das war etwas, was zu München an meinem Forum, am Literaturfest, eigentlich über allen Diskussionen ist geschwebt. Der Immanuel Kant und der Universalismus.
Und ist das dort nochmal bestätigt worden, dass wir uns an dem festmachen und das nicht verlassen dürfen?
Ja, das ist durch ganz, ganz viele unterschiedliche, aber immer vernünftige Positionen wirklich Koordinaten geblieben. Vom Omri Böhm, einem israelisch-deutschen Philosoph, der ein wichtiges Buch geschrieben über den Universalismus, bis zu der Arundhati Roy, die in Indien aktivistisch tätig ist und unter Anklage von der Modi-Regierung und die natürlich einen postkolonialen Blick hat, notwendigerweise, weil sie aus Indien kommt, bis zum Joachim Gauck, zum Bundespräsident, den ich hatte, auch in der Moderation, ist Immanuel Kant, ist das gewesen, wo sich alle darauf haben verständigen können. Und das hat mich nicht ganz erstaunt, muss ich sagen. Mir hat es erstaunt, wie präsent es wieder war und wie wichtig das immer neu ist. Und das muss man sicher weiterverfolgen.
Also gut, das Postkoloniale muss man noch sagen. Also das heisst, wir Kolonisten, eben wir auch Schweizer, die nicht direkt Kolonien gehen, aber indirekt auch von Sklavenhandel profitiert
haben
wir vor Hunderten von Jahren. Aber du und ich, wir sind auch Kolonisten und werden als das betrachtet. Und da gibt es Unterdrücker und Unterdrückte. Und die Unterdrückten sind immer People of Color und die Unterdrücker sind immer die Weißen. Oder?
Ja, also das mit People of Color, das ist natürlich eine Bezeichnung, wo man auch, wo ich jetzt zum Beispiel nicht drunter falle. Und hier wahrscheinlich auch nicht.
Eben, wir sind Weisse.
Und genau, und ich habe zum Beispiel viel Diskriminierung erlebt. Nicht aus Mann. Aus Mann habe ich, glaube ich, keine Diskriminierung erlebt. Aus Schweizer habe ich auch keine Diskriminierung erlebt. Das sind meine Privilegien. Mann, Schweizer.
Und das wirft mir dir auch vor, du hast Privilegien, die die anderen nicht haben.
Nein, das habe ich jetzt noch selten erlebt, weil ich natürlich anders total marginalisiert geworden sozial.
Gut, also das ist jetzt dein spezieller Fall.
Das ist mein spezieller Fall, genau. Aber so kann man sagen, du hast auch deine Privilegien bekommen und auch deine Marginalisierungen erlebt. Ja. Und dann gibt es Leute, die ganz viele Marginalisierungen vereinen in sich. Aber
und die sind immer Opfer? Und die, die keine Marginalisierung erlebt haben, sind immer Täter.
Ja, aber ich glaube, die Identitätspolitik hat einen inhärenten Widerspruch. Und das sieht man sehr deutlich, wenn es um die Emanzipation geht, zum Beispiel von der US-afroamerikanischen Bevölkerung. Der Martin Luther King, der, glaube ich, unbestritten einer war, der für die schwarze Emanzipation in den USA am meisten hat gemacht, der hat einen universalistischen Blick gehabt. Der hat gesagt, that one day my children will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Das ist es gewesen.
Das ist aber gegen Identitätspolitik.
Das ist total gegen Identitätspolitik. Und gleichzeitig hat er, für dass er die Marginalisierung von der US-amerikanischen Bevölkerung hat können zum Thema machen, hat er es überhaupt erst müssen anerkennen. Hat er müssen anerkennen, dass es die gibt. Und die gibt es. Und das ist der Unterschied. Der Grund für die Marginalisierung ist die Kontingenz von der Geschichte. Es gibt keine Essenz von dieser Marginalisierung. Das ist darum passiert, weil es Machtverhältnisse gibt. Und wir müssen irgendwann mal von einer identitätspolitischen Affirmation in ein universalistisches Resultat hineinkommen. Weil es kann ja nicht das Ziel sein, dass wir ein Leben lang Männer, Schweizer, Afroamerikaner bleiben, sondern das Gleichheitspostulat ist absolut wesentlich für jede Demokratie.
Eben, ich habe von Anfang an total negative Gefühle gehabt, wo die Identitätspolitik bei uns gekommen ist, also vor allem als Genderpolitik, wo man die Leute nicht mehr beurteilt in erster Linie nach dem, was sie machen, sondern nach dem, wo sie sind, welcher Gruppe sie angehören. Und ich bin sehr überrascht, wie das jetzt auf alles andere übertragen wird und immer extremer geworden ist, dass man dann eben, also gerade eben damit zusammen mit dieser postkolonialen Haltung, gewisse Leute einfach als Täter anschauen,
ja,
die müssen entfernt werden.
Aber dir hat noch besonderes Wert an, weil du ein Mann bist.
Ja, logisch.
Oder, genau, weil du ein Mann
bist. Ich habe gesagt, ich will gerne für das bewertet werden, was ich mache oder nicht mache,
ja, aber
nicht für das, was ich bin.
Ja, aber
oder als das, was ich angeschaut werde. Oder die Privilegien, die ich soll haben.
Das stimmt.
Und ich habe das Gefühl, die meritokratische Gesellschaft, die wir ja angestrebt haben, dass jeder nach seiner Leistung soll beurteilt werden, sollte immer noch im Zentrum stehen und nicht die Herkunft. Das ist auch ein Thema für dich.
Ja, schon, aber da muss ich dir natürlich auf der einen Seite recht geben, aber ich werde dir etwas anderes zu bedenken geben. Weil aus Mann bist natürlich in dieser Gesellschaft die längste Zeit wirklich privilegiert gewesen.
Richtig.
Genau. Und wir mussten einsehen, dass es nicht in Ordnung ist. Und das tut weh. Oder? Das tut einfach weh. Weil die Männer haben bestimmt und jetzt kommen auf einmal die Frauen an. Und darum ist die Identitätspolitik der Frauen absolut notwendig gewesen, für dass sich etwas bewegt. Aber auf das, was rauslaufen muss, ist natürlich das, was du beschreibst. Dass wir eine Gleichheit haben in der Beurteilung der Menschen und nicht von ihrer Herkunft. Allerdings muss man auch sagen, dass das überhaupt nicht realisiert ist. Wir sind nicht eine Meritokratie. Heute kommt es vor allem darauf an, in welche Familie und in welche Nationalität es dann hineingeboren wird.
Genau, das ist ein anderes Thema von dir. Besprechen wir vielleicht nach dem nächsten Titel das Thema Erbe. Was ist der nächste Musiktitel?
Ich glaube Speakers Corners mit Fix. Speakers Corner Quartett ist Londoner coole Truppe und das heisst Fix, ganz schöne Musik.
Does it matter till it matters? Watch the fire when it's hot. Fix your gaze before the shatters. Pop the collar, get on top. Making something out of nothing. When you're shook, don't look shocked.
Der Lukas Bärfuss, wir haben das Ganze ein bisschen theoretisch ausgeweitet, aber kommen wir vielleicht ein bisschen zurück aufs Konkrete. Nach dem 7. Oktober Feministinnen, Feministengruppen, die meisten natürlich links für Emanzipation, haben sich nicht geäussert zu den Massenvergewaltigungen von Frauen, die nicht nur geschändet worden sind, sondern auch verstümmelt worden sind. Und da hat es Gruppen gegeben wie Queers for Palestine, obwohl Homosexuelle in Palästina natürlich völlig ausgesondert werden oder sogar ermordet werden.
Aber das
werden.
Ist auch nicht ganz korrekt, Roger. Nicht gut. In Palästina, die Hamas sondert sie aus.
Gut.
Und dann müssen wir
unterscheiden. Ja, hast du absolut recht. Ja. Nein, also die Hamas macht das, aber es ist auch in anderen arabischen Staaten werden Schwule...
Absolut.
Also das muss man feststellen, in den Gesellschaften, wo man dort sieht, also von Ägypten bis zu Iran, haben Schwule nicht gleiche Rechte. Das ist das Gegenteil
davon. Also, Iran, Afghanistan, dann muss man gar nicht reden.
Und die Frauen?
Der arabischen Halbinsel muss man auch nicht drüber reden. Aber deine Beobachtung, dass sich viel, viel zu wenig solidarisiert, das ist natürlich schon so. Ja? Und es haben sich ein paar Leute solidarisiert, aber viel zu wenig. Und warum kommen nicht mehr voraus?
Ja. Du schüttelst den Kopf.
Ja,
aber es waren ja vor allem auch Linke, die auf die Straße gegangen sind, die eben gesagt haben, das ist ein postkoloniales Projekt, das muss irgendwie verschwinden. Und du hast ja irgendeinen Ruf doch eher einen Linken zu sein in dieser ganzen Landschaft, wo wir sind. Ja, du wirst als das angeschaut. Okay.
Ja, genau. Ich werde auch aus Weiss gelesen und wahrscheinlich werde ich auch aus Links gelesen, wie man das sagt in der Identitätspolitik.
Aber das ist
etwas sehr Schmerzhaftes. Ich habe ein Gespräch mit Joachim Gauck.
Ja, ehemaliger deutscher Staatspräsident.
Genau, der ein Buch geschrieben hat, das eigentlich eine Abrechnung ist mit der Ostpolitik von Willy Brandt. Und er kann das machen, weil er parteilos ist. Und ich habe ihn gefragt, was bleibt denn eigentlich von der Linken noch ohne Ostpolitik. Friedensdemos sehen wir, sind wahrscheinlich auch nicht nur richtig gewesen, oder? oder die schrödischen Reformen oder der Tony Blair. Also ich glaube, die Linke steht vor einem ziemlichen Scherbenhaufen. Mhm. Und zwar überall. Und wir sehen es auch bei den Wahlen, selbstverständlich. Und ich habe immer die Linke kritisiert. Und in der Schweiz hat man das auch gesehen. Die haben auch immer wieder im Trüben gefischt. Und gegen das habe ich auch geschrieben.
Aber dass das jetzt so stark ausschlägt, eben in dieser Frage nach dem 7. Ja, Oktober, das hat mich erschüttert.
Ja, aber das ist,
weißt, wenn man, nein, hast du Freunde verloren, die eher im linken Lager sind, jetzt nach dem 7. Oktober?
Nein, ich verliere doch keine Freunde. Nein, Freunde verliere ich sicher nicht. Aber wir haben Stimmen verloren, die noch etwas gegolten vor dem 7. Oktober. Das sehen wir schon.
Ja, was finde ich?
Ja, man muss eine Liste machen mit all denen, die sich diskreditiert durch völlige...
Gib mir Top 3.
Nein, das ist wirklich nicht nötig. Da kann man googlen und wir kennen die Namen, glaube ich, alle. Und das ist, der Krieg macht kaputt und der Krieg macht auch solche Positionen kaputt.
Du kennst ja eben auch ehemalige Kolonien, du kennst auch Afrika, dein grosses Buch war 100 Tage. Und wie eben gesagt, die Kolonisten sind schuld an allem, was dort passiert ist. Und wir sind auch das, was vor 100 Jahren passiert ist, und seit die unabhängig sind. Wir sind schuld an dem. Wie siehst du das?
Also die Schuld an allem ist nur der Teufel.
Gut. Okay, wer ist der Teufel?
Und wenn du irgendwo hörst, dass irgendjemand die Schuld an allem ist, dann kann irgendetwas nicht stimmen, glaube ich. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Idioten ziemlich gerecht über die Welt verteilt sind. Und dass es überall Machtstrukturen gibt, die sich durchsetzen wollen. Und dass Kolonialzeit in Afrika katastrophale Folgen gehabt, das muss man glaube ich nicht diskutieren. Sind die katastrophalen Folgen ausgeglichen worden durch eine besondere verantwortungsvolle innerafrikanische Politik? Leider überhaupt nicht.
Eben, die haben auch eine Verantwortung seit 50, 70, 80 Jahren, wo die unabhängig sind, die meisten von diesen Staaten.
Ja,
wenn man sagt, die haben keine Verantwortung, dann tut man sie
also
entmündigen.
Der Bia zum Beispiel, der kamerunische Staatspräsident, der ist glaube ich immer die ganze Zeit am Genfersee. Und der ist seit den 80er Jahren ist der entweder Staatspräsident oder Ministerpräsident gewesen. Und die Ausbeutung von diesem Land durch die Elite dort unter dem Paul Biya ist namenlos.
Und das ist nur ein Land, wenn man Zimbabwe anschaut, wenn man andere Länder anschaut.
Haben die Verbündete gefunden im Westen? Allerdings.
Klar.
Wer ist jetzt gestorben? Der Henry Kissinger.
Aha, gut,
oder?
Klar. Ja.
Und die Politik von Henry Kissinger in der dritten Welt. Das füllt mehr als eine Bibliothek.
Gut, also das, was natürlich in Afrika bei uns am meisten diskutiert wurde, ist die Apartheid-Politik in Südafrika. Jetzt wird ja Israel von den Kritikern von links als Apartheid-Staat bezeichnet. Die das sagen, wissen die eigentlich, was Apartheid war, wie das funktionierte mit den Homelands, mit der Rassentrennung und allem anderen?
Ja, das ist schlimm, das tut mir weh. Und ich habe gegen das geschrieben vor ein bisschen mehr als einem Jahr, wo der Bericht ist rausgekommen von Amnesty International, wo Israel als Apartheid-Staat hat bezeichnet. Und ich habe das probiert auseinanderzunehmen. Und nein! Das sind einfach zwei verschiedene Sachen.
Völlig?
Ja, genau. Und,
die Hälfte von allen Ärzten in Israel sind jetzt Araber, die Hälfte von allen Apotheker.
Genau.
Und man wohnt zusammen in der gleichen Stadt,
richtig,
in der gleichen Straße. Und dort sind die Homeland zusammengepfercht worden.
Ja? Was die Besetzung und die Siedlungen sind gegen das Völkerrecht.
In Westjordanland.
Genau. Und das muss aufhören.
Absolut.
Und da gibt es UNO-Beschlüsse. Und das liegt auf dem Tisch und diese Wege muss man gehen. Dass es ungleich Behandlungen gibt von Menschen in einem Land, das haben wir übrigens auch. Wir haben, wie viele Kategorien, Ausländerkategorien haben wir? Es geht mittlerweile wahrscheinlich bis L oder so, oder bis M, oder? Und je nachdem, woher das man kommt, wird man anders beurteilt. Da könnte man sagen, wir sind auch ein Apartheid-Staat. Sind wir natürlich nicht, weil wir eine institutionelle Gleichbehandlung an unserer Verfassung steht. Dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Und
findet das statt?
Ich glaube, das ist das Ideal, das Gesetz
formuliert. Nein, aber die Realität.
Die Realität, nein, wir müssen uns dorthin entwickeln. Aber keine Demokratie ist perfekt. Aber wir müssen es immer weiterentwickeln. Und das machen die Israelis genauso, wie das die Demokratinnen in der Schweiz probieren, klar.
Und man muss natürlich unterscheiden, eben wenn man von Apartheid redet, Unterschied die israelischen Araber, fast 2 Millionen, die israelische Pässe haben, und eben die Araber oder Palästinenser, die in den besetzten Gebieten sind. Das sind schon zwei unterschiedliche Situationen.
Und das heisst ja überhaupt nicht, dass es nicht institutionelle Probleme gibt in Israel. Und wir haben gesehen, wie, man kann es nochmal wiederholen, die Israelis selber auf die Straße gegangen sind, für ihre Demokratie
weil sie eine rechtsextreme Regierung haben, die rechtsextremste, die sie je hatten. Ja. Unter anderem, weil man offenbar es nicht geschafft hat, mit den Palästinensern in all den letzten 30 Jahren einen Deal zu machen, den beide unterschreiben können.
Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber wenn es so um die Weihnachtszeit geht und wenn ich einen Wunsch habe, immer, da ist es immer Frieden im Nahen Osten, und das ist etwas, was ich noch nie erlebt habe, in meinem ganzen Leben. Seit es mehr gibt, gibt's Krieg dort. Und ich bin durch alle Phasen von meinem Leben bin ich mit Krieg und Toten. Und es hat so ein paar Momente gegeben, wo wir gemeint haben, vielleicht gibt es eine Lösung, bevor der Rabin erschossen wurde.
Genau.
Verhandlungen in Camp David.
Der Arafat, kurz davor
war alles, der Arafat, der alles hat hergeschossen.
Obwohl er 95% hat er bekommen.
Und
das ist zu wenig. 95% ist zu wenig.
Absolut Verbrecher ist das zurückzuweisen. Kann man nicht anders sagen.
Aber er hat Angst vor den eigenen Leuten, die natürlich höhere Forderungen hatten.
Ja, aber Jerusalem und Rückkehrrecht sind die beiden. Ja. Das muss man ausklammern aus jeder Debatte. Weil sobald man über Jerusalem und Rückkehrrecht redet, ist die Diskussion
fertig. Aber dort in der letzten Verhandlung hat sogar der Olmer, der dort dann die Verhandlungen für Israel geführt hat, gesagt, Ost-Jerusalem wird die Hauptstadt von diesem Staat, Rückkehrrecht nicht.
Ja.
Und 95% vom Territorium geht zurück an die Palästinenser, und das haben sie abgelehnt. Und das ist, wie hat es denn
abgelehnt? Wer hat es abgelehnt? Ja, genau. Und das, aus ihrer Logik heraus versteht man das natürlich. Weil in einem solchen Frieden wäre er einer unter vielen. Und in einer solchen Auseinandersetzung kann er natürlich seine Machtposition
bauen. Wow, also das wird uns beschäftigen, und dein Weihnachtswunsch wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht in Erfüllung gehen. Hoffen wir noch zu unseren Lebzeiten. Machen wir ein bisschen Musik wieder, die du mitgebracht hast. Und reden nachher über ein Thema, das dich jetzt in letzter Zeit sehr stark beschäftigt hat, Erbe. Also was ist der nächste Titel?
Ah, das ist eigentlich auch ein Erbe. Da hat der Nayuk, heißt der, glaube ich, ein Rapper, einen Track genommen vom Notorious B.I.G., Suicidal Thoughts, und hat, ist vielleicht ein bisschen deep und ist vielleicht ein bisschen traurig, aber ist unwiderstehlich im Beat.
When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. It don't make sense going to heaven with the goody goodies dressed in white. I like black Timbs and black hoodies. God'll probably have me on some real strict shit. No sleeping all day, no getting my dick licked. Hanging with the goody goodies, lounging in paradise. Fuck that shit, I wanna tote guns and shoot dice. All my life I've been considered as the worst. Lying to my mother, even stealing out a purse. Crime after crime, from drugs to extortion. I know my mother wish she got a fucking abortion. She don't even love me like she did when I was younger. Sucking on her chest just to stop my fucking hunger. I wonder if I died, would tears come to her eyes? Forgive me for my disrespect, forgive me for my lies. My baby mother's 8 months, her little sister's 2. Who's to blame for both of them? I swear to God I wanna just slip my wrist and end this bullshit. Throw the magnum to my head, threaten to pull shit. And squeeze until the bed's completely red. I'm glad I'm dead, a worthless fucking Buddha head. The stress is building up, I can't believe suicide's on my fucking mind. I wanna leave, I swear to God I feel like death is fucking calling me. But nah, you wouldn't understand. You see, it's kinda like the crack did the Pookie and New Jack. Except when I cross over, it ain't no coming back. Should I die on the train track like Rainbow and Beach Street? People at the funeral frontin' like they miss me. My baby mama kissed me, but she glad I'm gone. She know me and her sister had something going on. I reached my peak, I can't speak. Call my nigga Cheek, tell him that my will is weak. I'm sick of niggas lying, I'm sick of bitches hawking. Matter of fact, sick of talking. Yo, what you on your day? All right, Puff, you gotta tell me, like, I got a...
Bei mir ist der Lukas Bärfuss, Thema Erben ist ein grosses Thema. Du hast ein Buch geschrieben, Krumme Brot. Und bist eben Kurator von dem grossen, prestigiösen Literaturfestival in München, das in der letzten Woche stattgefunden hat. Das war dort im Zentrum. Das ist ein ganz wichtiges Thema, erzählen.
Ja, Erben ist etwas, das ganz viele Sachen zusammenbringt. Nämlich das grosse Gesellschaftliche. Wie wir das Geld verteilen, ist entscheidend, glaube ich. Erbschaftssteuern, Gesetzgebung und gleichzeitig ist es etwas total Intimes. Wir haben alle eine Beziehung zu unseren Eltern, zu unseren Vorfahren. Wir wissen in der Regel nicht so viel darüber. Das ist noch erstaunlich. Das haben die Gespräche auch gezeigt. Das Leben von den eigenen Eltern ist ein häufiges Rätsel. Und wir erfahren es sehr deutlich beim Tod von den Eltern. Und bei mir war das auch so gewesen. Und wir haben probiert, in München über alle möglichen Aspekte des Erben zu reden. Das heisst, über Gesetzgebung, wenn es um Vermögensverteilung geht, wenn es um das kulturelle Erbe geht, wenn es um das geschichtliche Erbe geht. Wir haben junge Leute eingeladen, alte Leute, berühmte Leute, Leute, die am Anfang sind. Und es ist hat wirklich 10 Tage lang hat's brummt und immer 2 Veranstaltungen und viele Leute.
Und das ist auch, weil du hast ja geschrieben, wo beginnt das Unglück eines Lebens? Bei der Geburt, der dazugehörigen Nationalität, der familiären Vorgeschichte? Und eigentlich die Antwort ist ja, oder? Deine Antwort?
Ja, vielleicht nicht nur das Unglück, aber ich meine, das sind die beiden prägenden Sachen, die man in die Wiege gelegt bekommt. Der Pass und der Sturz der Eltern. Mhm. Und das macht richtig grosse Unterschiede. Ja. Dass ich heute hier hocke, liegt nicht am Sturz meiner Eltern, hat es nicht gegeben.
Du hast nichts geerbt, oder?
Nein, nur Schulden, genau. Ja. Aber ist auch nicht so schlecht.
Aber ist darum vielleicht ist deine Meinung für das Thema, das Interesse für das Thema so gross? Wenn du jetzt dir überlegen würdest, du hättest 1 Milliarde geerbt oder auch noch 100 Millionen, wärst du ein anderer Mensch geworden?
Ja, das ist das Interessante am Leben, dass wir kein Zweites haben, das wir können vergleichen können.
Ja, aber hast du sicher schon überlegt?
Ja, habe ich mir schon überlegt. Marlene Engelhorn war schon bei uns zu Besuch. Die hat,
wie viel hat sie gegeben?
Ach, viel.
Billions?
Billions ist das Vermögen von dieser Familie. Und die will das nicht. Und die will einen anderen Umgang mit dem. Und die hat eine Organisation gegründet, die heisst Taxminal. Das gibt es in den USA auch. Ich glaube, sogar der Warren Buffett hat es sogar mal gesagt, dass er gerne hätte, dass der Staat ein bisschen höher würde besteuern, weil man eingesehen hat, dass es einfach nicht mit die Meritokratie passt, zum Beispiel. Was aus mir wäre geworden, wenn ich Geld gehabt hätte, keine Ahnung. Ich bin nie darüber traurig, dass ich nichts habe geerbt.
Also in einer neuen UBS-Studie ist herausgekommen, dass zum ersten Mal die Milliardenerben ihr Vermögen mehr haben können vermehren als die Unternehmer, die auch Milliardär sind. Also mit Erben verdient man immer noch mehr dazu als mit Schaffen.
Ja, das ist aber eigentlich auch logisch, weil das ist, wie sagt man dem? Oder wenn du mit mehr anfängst, hörst du auch mit mehr auf.
Aber die anderen sind auch, also ich meine eben, die haben da ihre
ganze... Ja, schon, aber das sind verschiedene Parameter.
Nein, aber die haben da in Silicon Valley auch unglaublich viele Möglichkeiten, Milliarden zu verdienen. Aber die Erben,
ja, klar.
Die machen noch mehr.
Ja, logisch, weil die fangen schon mit einem Vorsprung an. Und die werden dann natürlich auch unternehmerisch tätig. Und das ist wie ein Schneeball, wo du kannst ruggeln und der wird immer größer.
Aber was ist denn dein Vorschlag?
Ja, Menge. Ein guter Vorschlag ist, dass man daran denkt, dass man in ganz vielen Religionen kommt man nur dann in den Himmel, wenn man Almosen gibt, Barmherzige.
Ja.
Das finde ich etwas Zentrales. Das kann man schon mal machen. Und ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Existenzängste habe, ist das beste Mittel geben.
Der macht einem glücklich, oder?
Immer.
Oder? Geil, macht einem wirklich genau.
Und
Glück.
Das ist Agency, aber die, sagt man dann, ja. Hat Handlungsmacht. Und das ist etwas total Wichtiges, was immer wieder unterschätzt wird. Und ich habe für die karitative Organisation zum Tag des Testaments einen Aufruf gemacht, wo es genau darum geht. Denkt ihr in euren Testament ein bisschen auch an die Öffentlichkeit oder an Organisationen, die den Stutz brauchen. Das wäre etwas. Und das andere ist, wir brauchen einfach andere Gesetze.
Eben, also zum Beispiel in Deutschland an vielen Orten heisst die ganze Erbschaftssteuer ist 40%. Dann hat man mir gesagt, als ich nach Deutschland gegangen bin, ein paar Jahre gearbeitet habe, das grösste Risiko in Deutschland ist, zu sterben.
Okay. Und viele okay. Deutsche, was für ein tolles Land.
Genau. Und viele Deutsche, vor allem ältere, reiche Leute, kommen in die Schweiz, weil es an den meisten Orten keine Erbschaftssteuer
gibt. Aber das ist komisch, weil in dieser Veranstaltung hat es auch eine Doktorin gehabt, die ein Buch geschrieben hat, ein theoretisches Buch, Julia Friedrich heisst die. Und die hat die Schweiz gelobt. In der Schweiz ist es nicht so schlimm wie in Deutschland.
Aber in welcher Beziehung nicht so schlimm?
Erbrechtlich.
Nein, also in der Schweiz am meisten Orten, die direkten Nachkommen im Kanton Zürich, sie zahlen überhaupt keine Erbschaftssteuer.
Null, ja.
Und in Deutschland, ich habe eine Tochter, die in Deutschland ist, und dort ist es 40%. Und das ist ein Unterschied.
Kann man sagen, ja. Ja. Oder nicht an die 80%.
Aber was findest du, welches Modell findest du besser?
Also, ich bin da jetzt nicht so alert bei der Ausarbeitung von Gesetzesvorlagen. Was wir einfach müssen, ist, wir müssen die Tendenz brechen. Weil wenn wir es einfach so weiterlaufen lassen, wird es immer wie weiter auseinanderlaufen. Der Gini-Koeffizient ist eine Grösse. Wird,
eben, also der Unterschied zwischen den Reichen und Armen wird... Ja. Immer grösser.
Das ist ein Demokratieproblem. Ja. Ein Gerechtigkeitsproblem und schafft Spannung in der Gesellschaft.
Aber man hat das Gefühl, bei uns ist das kein Thema.
Ja, aber auch in Deutschland. Das ist ganz erstaunlich. Weil, in Deutschland ist der Gini-Koeffizient bei 0,9 oder so, oder 0,8 extrem hoch, extrem ungerecht verteilt. Es scheint niemand zu kümmern und niemand zu wissen sogar. Ja.
Okay, also dann hast du etwas anderes auch noch gemacht. Du hast einen Preis verliehen, und zwar an einen Belgier, den Publizist David van Reybrouck, der hat ein Buch geschrieben über Geschwister Scholl. Das war der Geschwister Scholl-Preis eigentlich.
Genau, über Indonesien ist sein Buch. Es heisst Revolusi und ist eine Geschichte über die indonesische Revolution und vor allem über, und da sind wir wieder beim Thema, über das niederländische Kolonialreich. Jetzt kann man sagen, wen interessiert das?
Aber was ist der Zusammenhang zwischen Weiße Rose, Aufstand gegen Nationalsozialismus und dem Preisträger und seinem Buch?
Genau, diese Frage habe ich auch gestellt in meiner Laudatio. Wie kann die Stadt München oder der Börsenverein vom Deutschen Buchhandel es wagen, einen Preis mit diesem Namen zu vergeben? Das, oder? Das ist viel zu gross eigentlich. Und sie begründen es damit der Mut. Der Mut ist die zentrale demokratische Kategorie. Das Erste, was wir brauchen, ist mutig sein.
Zivilcourage.
Yes, genau. Ja. Und das hat David van Reybrouck für das Buch extrem gebraucht, weil 94% von allen Niederländerinnen und Niederländern haben sich im Jahr 2019 nicht geschämt für die eigene koloniale Geschichte. Und ich glaube, etwa 60% hätten sich gewünscht, dass sie immer noch ein Kolonialreich wären. Mhm. Und der David van Reybrouck hat die furchtbare Geschichte in Indonesien durch Oral History, durch Zeugen, die noch nie jemand hat vorher geredet und wo manchmal sogar sie über Hunderte waren, ein unglaubliches Buch geschrieben. Also wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, das ist vielleicht nicht unbedingt besinnlich, aber ein Page-Turner und ein Augenöffner.
Wie ist es denn für dich als Schweizer, dass man dich dort genommen hat, als Kurator von diesem renommierten Literaturfestival, dass du es dort eigentlich können machen, was du hast wollen, hast können einladen und so weiter. Das hat dich sicher zu längerer Zeit beschäftigt. Und die Resonanz in Deutschland, wenn man jetzt Zeitungen liest, angefangen bei den Süddeutschen, die war gross gewesen.
Ja. Ja, ja. Das ist schon das Coole in Deutschland.
In der Schweiz hat man das bisher, glaube ich, noch nicht so Kenntnis genommen.
Ist auch nicht so schlimm.
Ist nicht so schlimm?
Nein, ist nicht so schlimm. In Deutschland hat es halt einfach immer viel mehr Leute. Das ist etwas, was ich immer geschätzt habe. Es hat einfach viel mehr Leute. Und die Resonanzen sind einfach ganz anders. Und, aber ich glaube, es wird dich erstaunen, dass ich ein Schweizer bin, interessiert sich eigentlich niemand in Deutschland.
Nicht?
Nein. Also ich finde es sympathisch, wie ich rede. da hat man so einen Vorteil. Weil
aber man ist sich gewöhnt von Max Frisch und von Dürrematt und Emil und
ja,
so.
Ja, das stimmt, das ist vielleicht auch ein Faktor. Aber gleichzeitig gibt es in Deutschland eine gewisse Offenheit und eine Kultur von Kritik. Und man kann dort teilnehmen. Ich habe nie in meiner ganzen Laufbahn irgendwie das Gefühl gehabt, dass meine Nationalität in Deutschland eine grosse Rolle spielt.
Also bei mir, als ich komme, als Chef von Sat.1, haben sie sich schon ein bisschen gewundert, dass ich jetzt als Schweizer soll zeigen, der Deutsche.
Aber dann hast du geliefert und dann hast du gut gesehen.
Aber oder? Wenn ich. Die Schweiz steht ja nicht für weltbestes Fernsehen.
Ja, gut. Ja. Also, bei Literatur ist das noch ein bisschen anders.
Genau, deutschsprachige Literatur. Gut, du hast aber ein anderes grosses Projekt, zum Welttheater.
Ja.
Erzähl das noch zum Schluss von der Sendung, was dort zu erwarten ist.
Unglaublich. Jetzt haben wir Rollenverteilung in 2 Wochen. Das heisst, die Schauspielerinnen und Schauspieler bekommen Trauenbücher.
Aber um was geht es genau? Was hast du da jetzt natürlich
also,
in der
heutigen... Theater, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ist the biggest show on Earth okay. Nächstes Jahr.
Noch grösser als Lion King?
ja, nicht viel grösser. Ja. Also, vor dem Einsiedeln, vor einem Barockkloster, mit einer Tribüne, wo über 2000 Leute drauf Platz haben, mit über 500 Beteiligten. Eine soziale Installation, die ich seit 7 Jahren beschäftige.
Seit 7 Jahren?
Seit 7 Jahren, weil es hat 2020 rausgekommen. Dann wissen wir noch, was ist passiert. Darum haben wir es ins 24 müssen übernehmen. Es ist 100-jähriges Jubiläum. 100 Jahre!
Also, und dann hat man natürlich schon dich geholt, oder?
Man hat mich schon vor 7 Jahren genommen.
Ja, aber dann hat man vor 7 Jahren schon gewusst, dass es... gut, nein, dann hat man noch nicht gewusst, dass es erst 7 Jahre später kommt.
Nein, das hat man nicht gewusst, genau. Okay. Und es ist, kommen alle im 11. Juni, glaube ich, 10. oder 11. Juni.
An meinem Geburtstag?
Ah, schau jetzt!
Also, yeah, weiss ich schon, was ich zu tun habe an meinem Geburtstag.
Auf dem Klosterplatz in Einsiedeln vor dem Barockkloster. Es wird grossartig. Und es ist wirklich so ein Projekt, wo ich jedes Mal, wenn ich damit zu tun habe, finde ich es grossartig.
Wie viele Leute sind dort, die auf der Bühne werden sein?
Etwa 300.
Unglaublich. Und welche Rolle wirst du spielen? Wirst du bei der Probe dabei sein?
Ich habe mir keine Rolle geschrieben.
Nein, aber bei der Vorbereitung und so. Bist du dann dort dabei bei der Probe und sagst, komm, jetzt machen wir es noch etwas anders, schreib das noch etwas um und so weiter?
Ja, ich meine, ich habe das Stück geschrieben. Ja. Und das wird.
Das hast du einfach abgeliefert und sagst,
nein,
und dann gehst du auf Premiere.
Nein, das ist leider nicht so. Nein, Theaterarbeit ist Arbeit von Präsenz. Und da gibt es immer Sachen zu ändern und Zeug, die nicht funktioniert. Und ich werde schon auf der Probe sein. Ich werde nicht immer auf der Probe sein, aber wenn es mich braucht, werde ich dort sein.
Also noch eine Frage.
Und sonst ist der Livio Andreina ist der Regisseur. Ja. Und wir haben Bruno Amstadt, der die Musik macht. Und Anna-Maria Claudemanns macht Kostüm. Und der Graham Smith Choreografie. Und Judy Gerstberg ist hier der Dramaturgie, das heisst, es ist eine ganz breite künstlerische Leitung.
Es hat wieder dieses Jahr einen Schweizer Buchpreis gegeben. Du hast den immer kritisiert, dass es nur noch marketingmässig wird, obwohl du 2014 ja bekommen hast für Koala. Und jetzt ist ein Christian Haller.
Nicht obwohl, weil. Das ist ein Unterschied.
Also.
Oder ich habe den Buchpreis kritisiert, weil ich das machen konnte, weil ich den Preis bekommen habe. Weil die noch nicht bekommen haben, kritisieren ihn nicht, weil sie Schiss haben, sie bekommen ihn nicht. Und es ist darum gegangen, ein Reglement zu haben. Und das haben wir mit Melinda Nadia Boni haben wir das wirklich mit politischer Verbandsarbeit haben wir das auf einen guten Weg gebracht.
Eben auch, dass jetzt jemand den Preis bekommen hat, der nicht ein Marketing-Namen ist, der gross zieht, oder? Der Christian Haller. Hast du ihn überhaupt gekannt?
Also, ja, klar!
Ja, klar, ich eben nicht!
Ja, gut, aber das ist ja nicht so schlimm. Aber das. Nein, Christian Haller ist ein eminenter Schriftsteller. Aha. Ich habe gleich diesmal ein anderes Lieblingsbuch gehabt.
Ja, nämlich?
Sarah Elena Müller.
Okay, also hast du auch noch einen Tipp für unter den Christbaum?
Absolut, ja. «Bild ohne Mädchen», ein extrem gutes Buch. Man kann es auch noch nachschauen, die Diskussion im Schweizer Farbfernseher, im Literaturclub.
Genau, bist ja du dort bei der Laura D.W. Also, danke vielmals, sehr interessant, wie immer mit dir. Letzter Musiktitel?
Oh, ich weiß jetzt nicht, was kommt. Entweder kommt «Southern Man» von Mary Clayton. Ja gut, das ist ein Song für die Ewigkeit, ja.
Das war der Doppelpunkt. Ich habe mich gefreut mit dir, Lukas. Der nächste Doppelpunkt in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
beste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.